Willkommen zu Frag doch mal die FinCon, der Wissenspodcast der FinCon.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Frag doch mal die FinCon, der Wissenspodcast, und heute mit einem Kollegen, der ein Wiederholungstäter ist. Ich begrüße ganz herzlich meinen Kollegen Eckhard Kowalski. Hallo Eckhard.
Na hallo wieder mal. Grüß dich Ulrike.
Genau, wir durften dich ja schon mal begrüßen als Gast bei Frag doch mal die FinCon zum Thema Informationssicherheit, und die Episode kann man sich auch gerne nochmal anhören, und da hast du dich ja schon mal intensiv vorgestellt, deswegen verzichten wir heute da drauf. Aber du hast uns ja auch wieder ein ganz spannendes Thema mitgebracht, das Thema DORA. Du hast eben in der Vorbesprechung kurz gesagt, Dora heißt auch eine deiner Tanten, über die sprechen wir heute nicht, sondern nein. Dora ist eine neue regulatorische, aufsichtsrechtliche Anforderung, die auf die Kreditinstitute zukommt, und da wirst du uns gleich ein bisschen mehr drüber berichten.
Sehr gerne.
Genau. Und in unserer ersten Episode mit dir zur Informationssicherheit hast du uns ja auch verraten, was dein Lieblingsfilmzitat war. Das ist ja das Thema Highlander. Es kann nur einen geben, und da haben wir uns gedacht, wenn es nur einen geben kann, dann laden wir dich doch wieder ein. Aber wir werden gleich auch noch ein bisschen darauf eingehen. Thema Dora ist so komplex, dass wir ja auch noch eine weitere Episode mit weiteren Experten planen, wo du auch natürlich wieder mitwirken wirst. Kommen wir gleich nochmal drauf. Eckhard, jetzt habe ich aber eine Frage mitgebracht, auf die du dich hast nicht vorbereiten können, die wirklich mal wieder ein bisschen so den privaten Eckhard zeigt. Und die Frage lautet: Wenn du in die Vergangenheit zurückgehen könntest und du könntest in der Geschichte etwas verändern, was wäre das und warum würdest du es verändern wollen?
Okay, zurück in die Geschichte und irgendwas ändern. Ja, lass mich mal kurz überlegen. Ja, vielleicht würde ich so in Richtung Technologie, weil darum wird es auch heute gehen, würde ich die Einführung des Elektroautos ein wenig früher lancieren, weil der Elon Musk hat seine Automarke ja nicht umsonst Tesla genannt. Und als damals der Nikola Tesla so den Wechselstrom in all seinen Besonderheiten entdeckt, erforscht und vorgestellt hat, hat es nicht lange gedauert, dass erste Autos mit Elektromotoren unterwegs waren. Und angesichts der heutigen Diskussion um solche technologischen Neuerungen wäre das vielleicht ein schönes Beispiel gewesen und wären wir vielleicht heute schon an einigen Stellen weiter, wenn damals mehr Mut bestanden hätte, das Thema gleich so umzusetzen.
Ja, ein schönes Beispiel, obwohl ich der Auffassung bin, jede Technologie braucht ihre Zeit, und wer weiß, wie sich alles entwickeln würde. Mhm. Aber ein schönes Beispiel, wo man sicherlich mal drüber nachdenken könnte, ob das nicht früher besser gewesen wäre, wenn wir das schon früher gehabt hätten, das Thema Elektroautos. Kommen wir zu unserem heutigen Thema, Dora. Leider nicht deine Tante, sondern die Aufsicht hat sich etwas überlegt, und da kannst du uns ein bisschen etwas sagen. Was ist überhaupt Dora und was verbirgt sich auch hinter dieser Abkürzung? Das ist ja auch nicht jedem dann so geläufig. Und wie kam es überhaupt zur Entstehung von Dora?
Ja, also fangen wir mal mit dem Einfachsten an. Wofür steht DORA? Das ist eine Abkürzung für Digital Operational Resilience Act. Also es geht um Digitalisierung, es geht um Resilienz, Widerstandsfähigkeit, und hängt für die Banken eigentlich mit zwei Entwicklungen zusammen, nämlich einmal mit der umfassenden Digitalisierung, in der das Bankenwesen steckt, und zum anderen mit einer wirklich zunehmenden Bedrohungslage durch professionellere oder immer professioneller werdende Cyberkriminelle. Und das ist so, sind so zwei wesentliche Faktoren. Ich sage gerne mal flapsig, früher lag das Geld in der Bank in einem Tresor und die Konten wurden in Bücher aus Papier geführt. Heute ist das alles digital, und diese regulatorische Vorschrift der EU nimmt darauf eben ganz deutlich Bezug. Und nicht nur für Banken, also für Non-Banken gibt es gerade eine weitere Initiative, NIS 2, frag mich jetzt nicht genau nach dieser Abkürzung, ich habe mich auf DORA vorbereitet, aber NIS 2 ist halt für Non-Finanzinstitute und DORA ist besonders bezogen auf europäische Banken. Denn das kam ja jetzt von der EU und hat so zum Hintergrund, die Betriebsstabilität digitaler Systeme im Finanzsektor der EU, ich lese das mal ein bisschen ab, mittels einheitlicher und konsistenter Anforderungen an die Sicherheit des IT-Betriebs einfach widerstandsfähig zu machen.
Okay. Ja, was das im Konkret bedeutet, da gehen wir jetzt ein bisschen näher drauf ein. Und ich möchte mal ein bisschen spoilern. Du hast es eben schon angesprochen, das Thema NIS 2. Wir haben ja weitere Experten auch zum Thema DORA und auch zur Informationssicherheit. Und da werden wir in der nächsten Episode auch noch einen Kollegen, der sich auch ein bisschen spezieller nochmal mit dem Thema NIS auskennt, einladen. Und da könnt ihr beide euch ja da ein bisschen austauschen. Und das ist, glaube ich, gerade dann für Unternehmen, die nicht im Bankensektor beheimatet sind, ganz interessant. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Genau, aber gehen wir nochmal auf das Thema Kreditinstitut. Das sind ja auch ein Hauptbestandteil unserer Zielgruppe, unserer Kunden. Und warum ist es denn für Kreditinstitute und natürlich nicht nur für die Kreditinstitute selber, sondern natürlich auch für deren Kunden sehr, sehr wichtig, sich mit dem Thema DORA auseinanderzusetzen, weil du hast es gesagt, also heutzutage wird eine Bank nicht mehr klassisch überfallen, sondern Kriminelle finden andere Mittel und Wege, dem Institut zu schaden und somit natürlich auch den Endkunden. Also warum ist es gerade so wichtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen?
Ja, das fällt gar nicht so schwer, das zu beantworten, weil man braucht eigentlich nur einen täglichen Blick in die Nachrichten zu werfen. Also gib Cyberangriff in Google ein und lass dir die Nachrichten anzeigen. Du wirst jeden Tag 2, 3 Treffer haben, wo darüber berichtet wird, dass irgendwo ein Elektrizitätswerk nicht mehr arbeiten konnte, ein Krankenhaus irgendwie nicht mehr arbeiten konnte. Ein Reifenhändler, da wurden die Daten komplett verschlüsselt, die berühmt-berüchtigten Erpressungstrojaner. Also diese Bedrohung aus dem Cyberraum, die ist sehr viel stärker geworden, als das noch vor 10 Jahren der Fall war. Da sind neue Technologien am Werk. Man kann sich Schadcode mittlerweile mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellen lassen. Und ja, last but not least, Banken sind ein attraktives Ziel. Und deshalb ist es für die Banken sehr wichtig, sich mit DORA auseinanderzusetzen. Und zwar gar nicht nur aus der rein regulatorischen Perspektive, mal wieder ein paar Richtlinien im OHB zu veröffentlichen. Nein, es geht wirklich darum, das eigene System, die eigenen Systeme so widerstandsfähig zu machen, damit das europäische Finanzsystem ein Stück weit sicherer ist. Weil das wäre ein Worst-Case-Szenario, das mit einem professionellen oder katastrophalen Cyberangriff das ganze System mal für längere Zeit zusammenbricht.
Du hast schon gesagt, DORA ist natürlich im Rahmen der Digitalisierung, liegt ja schon auch in dem Namen. Jetzt stellen ja viele Banken und Kreditinstitute auch ihre Arbeitsweisen auf Agile um. Und da sind nochmal spezielle Herausforderungen, schätze ich mal, für die Banken, wenn sie sich auf diese agilen DevOps-Praktiken im Rahmen von DORA auch umstellen. Kannst du da noch mal so ein bisschen näher das beleuchten? Das interessiert, genau, glaube ich, gerade unsere Agile-Kollegen auch.
Ja, genau. Also das Thema wurde ja im Zuge der zunehmenden Digitalisierung bei den Banken, unter anderem aber auch durch die Fintechs, wurde das Thema ja offenkundig, also agile Vorgehensweise und so weiter. Und da hat natürlich auch DORA drauf geleuchtet und konkrete Messgrößen, Kriterien oder wie man neudeutsch sagt, auch Metriken postuliert. Und Da gibt es eigentlich 4 grobe Kennzahlen oder Metriken. Und ja, eine davon, das ist die sogenannte Bereitstellungshäufigkeit, also die Überlegung, wie oft wird so ein Stück Code verwendet. Darüber muss man nachdenken. Vielleicht als noch im Hinterkopf befindliches Beispiel. Wir hatten vor nicht langer Zeit ein Sicherheitsrisiko, das nannte sich Log4j. Das war ein Modul, was sich in ganz vielen Zugangsmechanismen in Programmen wiedergefunden hat, weil man das einfach immer schön wiederverwendet hat. Und dort hat sich eine Sicherheitslücke aufgetan mit dem Ergebnis, hoppla, da mussten plötzlich ganz viele Leute in ihre Systeme zu ihren Dienstleistern gucken und fragen, habt ihr das auch verwendet? Also je häufiger also ein Stück Code verwendet wird, umso relevanter ist er auch für die Resilienz und für die Widerstandsfähigkeit. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, das hängt mit einer Reaktionszeit zusammen, nämlich wie ist denn so die mittlere Vorlaufzeit für Änderungen? Agile, wie schnell seid ihr? Ne? Wie schnell könnt ihr, wenn irgendetwas bei euch nicht stimmt, wie schnell könnt ihr reagieren und es verbessern? Das muss betrachtet werden, gerade bei selbst erstellter Software. Ein dritter Punkt, ja, das ist dann so in einer mittelfristigen Betrachtungsweise ganz interessant. Wie hoch ist denn die Ausfallrate von Änderungen? Das heißt, wenn ich schnell reagiert habe, wie oft geht was schief? Wie oft klappt etwas nicht? Und man muss nochmal ran. Das ist so, ja, ich möchte mal sagen, das geht in Richtung Qualität. Ja, und dann, da sind wir wieder bei Cyberangriffen und Resilienz. Wie lang ist denn die Wiederherstellungszeit? Wenn eine Änderung schiefgelaufen ist, wie lang brauche ich, um den alten Zustand wiederherzustellen?
Okay, ist gar nicht mal so trivial, ne? Also wenn man da mal ein bisschen tiefer reinschaut, gerade diese Ausfallraten und auch Wiederherstellungszeiten, ist wahrscheinlich schon eine große Herausforderung, wenn so etwas passiert, was dann Kreditinstitute bewerkstelligen müssen. Aber gehen wir mal, die Banken haben ja starke Compliance-Regeln, auch schon vor DORA und vor der Digitalisierung.
Genau.
Und wie kann denn aber die DORA-Compliance in den Banken sichergestellt werden? Also das heißt, welche Compliance-Anforderungen, welche Sicherheitsstandards entspricht da wirklich der DORA-Anwendung?
Genau, ja, wie leite ich da ein? Also DORA ist ja, ich will sagen, zum Glück nicht vom Himmel gefallen, sondern ist eigentlich jetzt eine Konsolidierung schon und auch in gewisser Weise Ergänzung von bestehenden Richtlinien, die Banken kennen. Also wir hatten schon ganz viele Bestandteile, was jetzt in DORA gefordert wird über die MA-Risk-Novellen. Gerade so die letzten 2, 3 haben da ganz viel bewegt, aber auch die sogenannten BAIT, die bankfachlichen Anforderungen an die IT, haben schon für Deutschland, da waren wir in gewisser Weise ein bisschen, haben wir wieder unser Schulmeister-Image gepflegt, waren wir so im vorauseilenden Gehorsam bei den Banken unterwegs und haben denen schon ganz viele Richtlinien für die Informationssicherheit, für das Risikomanagement gegeben, die jetzt in DORA einfach nur noch mal unter einem anderen Aspekt zusammengefasst, aber auch ergänzt werden. Und für die jetzt Umsetzung, um die Compliance-Anforderungen zu erfüllen, da wird auch schon seit längerer Zeit in den Verbänden intensiv gearbeitet. Das heißt, für die meisten Bankengruppen wurden da schon in gewisser Weise Musterlösungen beziehungsweise Ratgeber und Umsetzungsleitfäden vorkategorisiert, weil wir sind noch nicht zu Ende. Also Mitte Juli kommt die BaFin nochmal mit weiteren Ergänzungen um die Ecke. Also wir befinden uns, und das macht das Projekt DORA auch so anspruchsvoll, wir befinden uns tatsächlich noch in einem dynamischen Prozess. Das heißt, das wäre so meine erste Empfehlung, erstmal zu gucken, was wird mir seitens meines Bankenverbandes an Informationen angeboten. Das würde ich dringend mir angucken. Und zum Zweiten würde ich auch empfehlen, regelmäßig einen Blick auf die BaFin zu werfen, auf die Website, weil da wurde für Dora ein eigener Bereich eingerichtet, auf dem tatsächlich in regelmäßigen Abständen auch etwas aktualisiert wird. Also das tatsächlich im Vergleich zu früheren regulatorischen Anforderungen ist das tatsächlich für mich eine Neuerung, dass die BaFin da so viel Information schon, bevor wir es alles umsetzen müssen, bereitstellen. Also das, das sollte man nutzen. Genau. Und also das ist schon mal ein
guter Weg. Ja schon mal wertvolle Tipps, ne? Und auch die Verbände, gerade die Sparkassenverbände und der DSGV unterstützen das Rollout ja auch mit Leitlinien und dem Leitfaden. Und ich glaube, das ist immer ein guter Tipp, aber das mit der BaFin finde ich auch nochmal einen sehr wertvollen Tipp an der Stelle, dass man sich da immer dran orientiert. Und ich weiß, dass du jetzt ja auch gerade Kreditinstitute beim Dora-Rollout begleitest und da wirst du diesen Tipp sicherlich auch mit deinem Projektteam immer selber anwenden, dir immer wieder vorausschauen, zu schauen, was muss man tun. Ne?
Genau.
Wenn man jetzt aber sich mit Dora beschäftigt und klar, Regulatorik klingt immer so ein bisschen erstmal steif. Du hast gerade schon mal das Zeitkorridor angesprochen. Du hast jetzt gesagt, im Juli kommt noch mal was raus. Gibt es da eigentlich auch einen Stichtag, wo alle jetzt müssen was haben oder jetzt müssen wir es umgesetzt haben oder jetzt kann die Aufsicht auch kommen und kontrollieren? Gibt es da so einen Stichtag?
Same procedure wie bei fast jeder regulatorischen Anforderung. Es gibt auch wieder einen schönen Stichtag, der liegt auf dem 17. Januar 2025, wo das Ganze offiziell in Kraft tritt. Das heißt, das erzeugt auch gerade, das merke ich in den Gesprächen, die ich führe mit meinen Klienten, das erzeugt jetzt doch so einen gewissen Zeitdruck. Deshalb sollte man das Thema auch hinsichtlich seiner Komplexität, sollte man das nicht unterschätzen, weil es da viel zu tun gibt. Ich möchte mal ein Beispiel geben, weil was haben jetzt wir und auch die Verbände, was hat jeder getan, seitdem die DORA-Vorgaben offiziell veröffentlicht? Wir haben daneben die MRIS gelegt, wir haben daneben die BAIT gelegt und dann haben wir fleißig Tabellen gemacht und haben gesagt, so, was müsste eigentlich schon da sein und was ist wirklich neu? Und dann haben wir ja auch ein bisschen Erfahrungen aus früheren Projekten und regulatorischen Änderungen. Dann haben wir geguckt, was erzeugt in Erfahrungen oder aus Erfahrungswerten mehr Aufwand und was ist eigentlich, ich sag mal so, eine kleine Richtlinie durch paar Formulierungen ergänzt, was ist schnell machbar. Und genau das Gleiche machen halt diese Verbände und das erlebe ich jetzt bei vielen meiner Klienten. Jetzt sind wir zugange mit einer sogenannten Gap-Analyse. Das heißt, wir gucken, wo sind die Lücken und wo entstehen die Handlungsfelder. Und ja, deshalb sage ich so gerne, same procedure, das kennen wir aus vielen regulatorischen Themen, die wir in den vergangenen 10 Jahren hatten. Das heißt, man setzt sich mit den Vorgaben intensiv auseinander, guckt, wo sind die Lücken im eigenen Haus und guckt danach, welche Maßnahmen müssen wir aufsetzen und steuern, um diese Lücken zu schließen. Das ist mal in 2 Minuten formuliert, aber leider sehr, sehr, sehr viel Aufwand umzusetzen.
Das kann ich mir vorstellen, aber wir werden ja noch mal detaillierter auf ein paar Aspekte auch in den Folgeepisoden eingehen. Aber wir können ja jetzt hier nur in unseren ersten 30 Minuten mal so auf der Highflyer-Ebene. Aber dass du schon mal den Stichtag genannt hast. Also wer sich jetzt noch nicht aufgemacht hat als Kreditinstitut, sollte doch jetzt mal darüber nachdenken, wie die Vorgaben erfüllt werden können.
Genau. Und ein Punkt ist mir noch ganz, ganz wichtig, weil diese Formulierung, die ist mir schon bei ganz vielen Häusern entgegengeschlagen. Ach ja, Dora, das ist ja ein IT-Projekt. Und ich so, nein. Das ist kein IT-Projekt. Das geht weit, weit über IT hinaus. Bitte begehen Sie nicht diesen Fehler, sondern das betrifft wirklich das ganze Haus. Du hast es angesprochen, die Kürze der Zeit heute. Ich mache nur ein Beispiel. Dora schärft noch einmal die Verpflichtung für die Sensibilisierung und Schulung der Mitarbeiter.
Ja, ich wollte gerade auf das Thema schon kommen. Vielleicht glaubt man gar nicht, aber kultureller Wandel und Dora geht so ein bisschen einher, weil ich wollte mal so ein bisschen, weil man hört es ja raus, dass es nicht nur ein IT-Thema ist. Denn welche Maßnahmen sind denn so erforderlich aus deiner Sicht, um diesen kulturellen Wandel in der Bank auch zu ermöglichen, dass die Prinzipien von Dora dann auch unterstützt werden? Also da auch, ich weiß, dass es auch eines deiner Lieblingsthemen ist.
Das weißt du, genau. Das freut mich immer, wenn der kulturelle Aspekt nicht vergessen wird. Denn wie sagt ein gewisser Peter Drucker so schön, Culture eats strategy for breakfast. Man darf die Kulturdimension nicht vergessen. Und das ist auch jetzt mit der zunehmenden Digitalisierung und dieser zunehmenden Regulierung, sollte man das fürs eigene Haus nicht unterschätzen, welche, ich will nicht sagen alten, aber doch tradierten, traditionellen Denk- und Verhaltensmuster da vorhanden sind, die diesem Ansatz jetzt vielleicht entgegenstehen. Und das war ja schon mein erster Impuls. IT ist in den Banken jetzt kein Werkzeug mehr. Die Banken sind zu IT geworden, wenn man es etwas flapsig formuliert. Die Digitalisierung des Geschäftsmodells einer Bank ist eigentlich schon fast vollständig abgeschlossen. Man konnte es heute an einer Schlagzeile in der Tageszeitung sehen, nämlich im Hinblick auf die Anzahl der Filialen, die immer weiter zurückgehen. Jetzt nicht nur aus den Kostengesichtspunkten, sondern ganz einfach, die Kunden brauchen sie nicht mehr. Die Kunden gehen den digitalen Weg.
Ja, ich finde das ja spannend, Thema kulturelle Veränderungen, die Mitarbeiter mitnehmen und jeder ist verantwortlich auch für die Umsetzung von Dora. Ich kann mich auch erinnern, dass du es bei dem Thema Informationssicherheit auch so schön gesagt hast, dass nicht der Informationssicherheitsbeauftragte nur für die Informationssicherheit im Unternehmen verantwortlich ist. Ja, man sagt so leicht, alle Mitarbeiter sind einzubinden, sind verantwortlich dafür. Wir können aber die Banken und Kreditinstitute sicherstellen, dass dieser kulturelle Wandel verstanden wird, dass auch die Mitarbeiter die erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse vorhalten können, um wirklich Dora zu bewältigen.
Ja, ich glaube, das wird sich auch ein Stück weit entwickeln. Also Dora, das hatte ich schon ein wenig angedeutet, fordert die Banken verpflichtend dazu auf, ihre Mitarbeiter in diesen Gesichtspunkten Cybersicherheit, IT-Informationssicherheit angemessen zu schulen. Und auch hier, das kennen wir auch aus anderen regulatorischen Themen. Ich sage jetzt nur mal zwei Beispiele, Geldwäscheprävention und Datenschutz. Und was hat sich über die Jahre in den Banken mittlerweile etabliert? Zum Beispiel regelmäßige Schulungen über Webinar-Software. Na, das kann man sehr schön regelmäßig den Mitarbeitern zukommen lassen. Und das kann man vor allen Dingen, und das ist ganz wichtig, das kann man nachweisen. Man kann nachher einem Prüfer, einer Prüferin nachweisen, hoppla, guck dir an, ich habe in diesem Jahr so und so viele Schulungen gemacht. Ich habe in diesem Jahr so und so viel Sicherheitschecks gemacht, an denen die und die relevanten Personengruppen beteiligt waren. Und vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt aus der Dora-Wolke, ich habe auch so und so viel Penetrationstests gemacht, wo ich einfach mal geprüft habe, Stichwort Resilienz, wie widerstandsfähig sind wir denn, wenn mal wirklich angegriffen wird. Und da befinden wir uns jetzt noch so in diesem, sage ich mal, Vorstudium. Und wenn wir mit den Dora-Einführungen weit genug sind, dann werden sich wahrscheinlich ganz schnell solche Check-Angebote, solche Penetrationstests-Angebote, wird sich das entwickeln und tradieren, also regelmäßig werden. Da mache ich mir eigentlich keine Sorge. Und ohne Eigenwerbung zu oder ohne die Eigenwerbung zu groß zu machen, dafür sind wir ja zur Not auch noch da.
Ja, man weiß, wo man uns findet. Genau.
Genau.
Ich würde auf den Aspekt, jetzt waren wir auf den Aspekt Mensch, Kultur, aber Dora ist ja doch auch auch ein IT-Thema. Welche technologische Infrastruktur, welche Voraussetzungen müssen denn geschaffen werden, um DORA wirklich erfolgreich im Bankensektor umzusetzen? Vielleicht da auch schon mal so auf der Oberebene noch ein kurzer Ausblick, denn also ich habe es ja am Anfang schon versprochen, wir werden noch eine weitere Episode machen, wo wir auch mal ein bisschen tiefer reinblicken, was so das Thema noch so Stolpersteine, auch mal nochmal so Trends und Entwicklungen uns anschauen, aber vielleicht schon mal, was für technologische Voraussetzungen müssen geschaffen werden.
Genau, mit Blick auf die Zeit muss ich jetzt so ein Zwischending zwischen Düsenjäger- und Helikopterperspektive machen.
Also, das kriegst du hin, Eckart.
Also, ich versuche das mal auf den Punkt zu bringen. Also zum einen geht es darum, seine eigene Betriebsinfrastruktur zu kennen und sie auch monitoren zu können. Das heißt, ich muss in der Lage sein, beurteilen zu können, läuft mein IT-Betrieb innerhalb der normalen Parameter oder gibt es irgendwo Störungen, gibt es Alarmglocken, die mal aufleuchten. Das wird eine hohe technische Anforderung sein an Überwachungssysteme, die schon heute im Einsatz sind. Ich schätze mal, die werden noch mal ein bisschen schärfer werden müssen. Es wird für das Institut wichtig sein, seine eigene Infrastruktur zu beurteilen, was davon ist wirklich die kritische Infrastruktur. Halt die Risikoangemessenheit und vom hohen Risiko bis hin zum, ach, das ist gar kein Risiko, hinzugehen. Und das ein weiterer sehr wichtiger Punkt ist, sich die Architektur anzugucken und entlang der Risiken robust zu machen und vielleicht sogar auch redundant zu machen. Wir kennen das aus Flugzeugen. Da kann man ja nicht mal eben rechts ranfahren, wenn irgendein Lämpchen leuchtet. Deshalb sind Flugzeuge grundsätzlich redundant ausgelegt bei den wichtigsten Systemen, dass da, wenn ein System ausfällt, sehr schnell ein Ersatzsystem rangeführt werden kann, damit wir sicher fahren. Und das andere geht weiter in die organisatorischen Maßnahmen, das Notfallmanagement, das BCM, Business Continuity Management, das muss funktionsfähig sein und auch getestet werden. Dafür die Penetrationstests, die ich vorhin erwähnt habe. Und dann ganz grundsätzlich, guckt auch mal in eure schriftlich fixierte Ordnung im Vergleich zu dieser Gap-Analyse. Da gibt's viel zu formulieren. Und ein Punkt, den muss ich natürlich, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das ist der Umgang mit Drittparteienrisiko, weil viele Banken nutzen externe IT-Dienstleister und Rechenzentren. Auch hier macht die DORA ganz viel Anforderungen, wie man die steuern muss und auch überwachen muss.
Ja, wir könnten jetzt wirklich noch eine Stunde sicherlich noch über Trends, Entwicklungen, Herausforderungen und ja, natürlich, jeder kennt das. Ich frage immer nach den Tipps und die der Experte mitgeben soll. Vielleicht schon mal im Hinblick auf Umsetzung. Wenn du jetzt einem Kreditinstitut wirklich einen Tipp geben solltest, was sie jetzt wirklich kurzfristig schon tun sollten, angehen sollten, was wäre das aus deiner Perspektive?
Da würde ich tatsächlich bei meinem Letztgesagten gleich ansetzen, bei den externen Dienstleistern, weil hier herrscht eigentlich schon gute Klarheit, was die Anforderungen beispielsweise bei den Verträgen sind. Also da greift jetzt, das sind Schlagwörter, die kennen wir jetzt auch so aus der Öffentlichkeit, Lieferketten, Weiterverlagerungen. Auch hier hat DORA eine Präzisierung der schon aus den MA-RISC bekannten Anforderungen Richtung Auslagerungsmanagement und Dienstleistersteuerung vorgenommen. Und hier kann man meines Erachtens recht schnell schon mal die üblichen Verdächtigen hervorholen, die DORA-Anforderungen daneben legen, durch die Verträge gehen und schon mal anklingeln. Hallo, ihr habt sicher schon mal von DORA gehört, habt ihr eure Vertragsgrundlagen, Musterverträge etc. schon auf den neuesten Stand gebracht, weil hier wird es doch bei vielen Fällen die Notwendigkeit geben, dass gewisse Bestandteile neu verhandelt oder schriftlich fixiert werden müssen.
Vielen Dank, Eckart. Das war, glaube ich, schon mal noch ein sehr wertvoller Tipp an unsere Hörer und Hörerinnen aus den Kreditinstituten. Und ja, wir haben es eben schon mehrfach gesagt, also wir werden auch unsere Juni-Ausgabe von Frag doch mal die Fincon dem Thema Dora widmen, dann noch mit einem weiteren Experten. Und da werden wir uns dann wirklich auch mit den Herausforderungen, wirklich auch der operativen Gestaltung, wirst du sicherlich wieder den einen oder anderen Tipp geben können, aber auch Trends und Entwicklungen, aber auch Gefahren und auch, ja, was hat das auch für Auswirkungen auf die Wettbewerbssituation und Innovationskraft von Kreditinstituten mit Dora, was geht damit einher? Also es wieder, glaube ich, sehr spannende Episode, die wir schon in der Vorbereitung sind, das weiß ich, Eckart. Mhm. Ich danke dir heute und ich hoffe mal, wir konnten schon einen ersten kleinen, also es ist ein sehr komplexes Thema, ich glaube, das hat jeder unsere Hörer und Hörerinnen mitbekommen. Ich hoffe aber, dass wir einen kleinen Einblick schon mal in das Thema Dora geben konnten. Und ich danke dir sehr herzlich, Eckart. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, mit dem Einwahren zu sprechen, um nochmal bei dem Zitat zu bleiben. Und ja, wir hören uns dann im Juni wieder. Und ich hoffe, dass unsere Hörer und Hörerinnen auch wieder zuhören, wenn es heißt, frag doch mal die Fincon. Danke, Eckart.
Ja, gern geschehen. Bis bald.
Tschüss.
Ciao.
Das war Frag doch mal die Fincon mit den Expertinnen und Experten der Fincon. Wir lieben Umsetzung.